Audio Now.
Was wir machen, ist, wir digitalisieren die gesamte, ich nenne es immer Customer Journey. Also alles, was ein Kunde macht, können wir irgendwo messen und tracken. Das passiert nämlich digital. Da ist kein Papier dazwischen, da ist kein Vertreter-Makler-Gespräch dazwischen. Das ist quasi alles messbar.
Zusammen, es ist wieder Zeit für SoTech Deutschland. Herzlich willkommen bei uns.
Und ihr wisst es ja, wir sind auf der Suche nach Beispielen dafür, dass es Deutschland in Sachen Technologie doch besser geht. Oder ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier und unser heutiger Gast ist uns aus Heidelberg zugeschaltet und will ein Thema attraktiv machen, das eigentlich, darf man glaube ich sagen, ziemlich verstaubt ist: Versicherungen. Christian Wiens von GetSafe. Hi Christian.
Hi, freut mich sehr dabei zu sein.
Hallo, du bist studierter Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur. Beides hast du in Darmstadt gelernt bzw. studiert. Deine Masterarbeit hast du bei BASF geschrieben. Dann hast du erst einmal ein Startup mitgegründet, Gourmeo, eine Reservierungsplattform für Restaurants. Und die gibt es inzwischen nicht mehr.
Genau, dafür aber eben jetzt GetSafe, seit 2015, wenn wir das richtig gesehen haben. Und Versicherung ist ja jetzt nochmal ein Thema, ich habe es ja schon gesagt, ist nicht ganz so sexy. Die meisten nervt das. Wie bist du denn jetzt auf das Thema gekommen?
Ja, an sich aus genau dem gleichen Grund. Mich haben Versicherungen auch genervt und ihr habt es schon super schön zusammengefasst. Ich war Berufseinsteiger, habe mein erstes Startup Gourmeo noch in der Uni gegründet, so ein bisschen parallelisiert mit dieser Masterarbeit und so weiter und so fort. Aber so muss es ja eigentlich sein, wenn man gründet. Und da habe ich mich selbst mit so ersten Versicherungsthemen auseinandersetzen müssen. Ich wollte in die private Krankenversicherung, weil ich selbstständig war. Und dann hatte ich noch so einen richtig großen Haftpflichtschaden bei meinem Vermieter. Dem habe ich so eine Glasdoppeltür, die im Keller gelagert war, zerstört. Und bin zu meinen Eltern gerannt und meinte, ich bin doch sicher bei euch abgesichert, weil die haben da ganz viele Ordner. Und die meinten, nee, du bist jetzt, also beziehungsweise wir wissen es nicht, aber wir glauben nicht. Und dann haben wir den Makler versucht zu erreichen. Naja, auf jeden Fall langes Hin und Her. Und ich habe gemerkt, es ist eine Riesenbranche, aber da ist noch ganz viel aufzuholen. Und gerade für jüngere Leute, die gerne wie ich alles digital erledigen, habe ich wenig Lösungen gefunden. Und so bin ich überhaupt erstmal reingekommen in den Markt, habe Freunde und Familie gefragt und es hat irgendwie alle betroffen und es hat mich sehr begeistert, dass es wirklich jeden betrifft, jeder hat Versicherungen. Und meine Eltern hatten eben schon Jahrzehnte die gleichen Versicherungen. Da dachte ich, auch ein cooles Modell, in dem man super lange Kundenbeziehungen aufbauen kann. Nicht 3-4 Jahre, sondern eher 30-40. Und so bin ich eigentlich in das Thema reingestolpert. Und der Rest ist Geschichte.
Oh. Und jetzt mal genau gesprochen, die meisten Startup-Unternehmer wollen ja irgendein Problem lösen. Welches genaue Problem war jetzt deins, was du lösen wolltest?
Genau, gute Frage. Wir haben uns mal, also mein Mitgründer, der Marius und ich, auch eher Physiker, ich Maschinenbauer. Das heißt, wir kamen nicht aus der Branche. Wir haben versucht, erstmal was sehr Schlankes zu machen. Und zwar hat uns als allererstes irgendwie sehr beschäftigt, dass unsere Eltern unglaublich viele Ordner, in so Leitsordner, die immer dicker werden, weil du jedes Jahr Post von deinem Versicherer bekommst, im Schrank haben und überhaupt keinen Überblick mehr, was sie zahlen, wo sie jetzt einen Schaden melden würden und die ganze Dokumentation, und haben gesagt, wir machen erstmal einen digitalen Versicherungsordner, in dem du all deine Versicherungen irgendwie digital hinterlegen kannst, und das machen wir für dich, die musst du nicht abscannen, sondern wir bauen eine Art Schnittstelle zu Versicherern auf, die es damals noch nicht gab. Das Geschäftsmodell machen wir nicht mehr, vielleicht schon mal als Heads-up, weil es total schwierig ist, diese Schnittstelle mit traditionellen verstaubten Versicherern überhaupt herzustellen. Aber so sind wir gestartet mit dieser Idee und es hat sich dann mit der Zeit entwickelt zu, ja, heute GetSafe als digitaler Versicherer, der eigene Versicherungsprodukte entwickelt für junge Menschen, die gerne alles auf dem Smartphone erledigen. Sprich, es hat sich ein bisschen gewandelt in das Problem, wie mache ich oder wie gebe ich jungen Leuten, die nie in so ein Maklerbüro laufen würden, Zugang, einen super einfachen Zugang, den sie irgendwie verstehen und kennen, zu diesem Thema Versicherung. Denn haben muss es dann doch jeder.
Was braucht es denn als Versicherung? Also ich stelle mir das relativ kompliziert vor. Da gibt es bestimmt ganz viele Vorschriften oder so. Also man geht wahrscheinlich nicht zum Amt und sagt, ich melde jetzt eine Versicherung an. Also wie läuft das?
Wir sind genauso wie Banken von der BaFin reguliert. Das ist eine Aufsichtsbehörde in Deutschland, die da natürlich streng ist, was auch gut ist. Also immer streng im Sinne und zum Schutz des Kunden. Und das kommt natürlich dann mit sehr vielen Zulassungen, Regularien und Dingen, die man vorweisen muss, vor allem an Kompetenzen im Team, im mathematischen Bereich oder im Finanzbereich oder im rechtlichen Bereich. Also das ist natürlich eine Reihe an Funktionen. Das ist quasi nicht wie der nächste E-Commerce-Shop. Ist viel komplexer. Dadurch sind aus meiner Sicht aber auch gerade für ein Startup die Eintrittsbarrieren viel höher. Und deshalb gibt es nicht so furchtbar viele Insurtechs, so nennen wir Startups uns ja, die Insurance machen, die dieses Thema wirklich durchziehen und versuchen groß zu machen. Da braucht es auch viel Kapital.
Also ihr seht euch nicht als Fintech in dem Sinne, sondern schon eine eigene Gattung dann mit den Insurtechs, oder würdest du dich da auch mit Banken oder bankähnlichen Sachen vergleichen?
Ist eine ganz lustige Frage. Also Fintech ist ja ein sehr, sehr gelernter Begriff und es gibt sicherlich auch schon länger. Ich sage immer, die Banken hatten ja 2008 ihre große Krise, die Bankenkrise. Sowas hatte die Versicherungsbranche nicht. Das heißt, die Versicherer mussten nicht irgendwann mal aufwachen und sich komplett verändern und Vertrauen zurückgewinnen, sondern da lief das Geschäftsmodell immer schön weiter. Deshalb ist Insurtech sicherlich 5, wenn nicht sogar noch ein paar mehr Jahre hinter Fintech hinten dran, was irgendwie so diesen Innovationsgrad angeht. Ist aber eine eigene Gattung, weil Versicherungen sind global gesehen eine 5 Trilliarden Dollar Industrie, viel, viel größer als Banking, wenn man Banking jetzt mal im engen Sinne betrachtet, so als Retail Banking, also viel, viel größer als Branche und auch ein ganz anderes Produkt als ein Bankkonto.
Wenn ich das jetzt richtig mal so übersetze, ist die Branche noch verstaubter als die Bankenbranche, oder? Weil du sagst, ihr seid ein paar Jahre zurück, es war der Druck nicht da, ist ja nun mal so. Am Ende des Tages, ein bisschen kenne ich die Versicherungsbranche auch aus alten Zeiten, das ist schon ein eingeschworener Haufen, ne? Da ändert sich so schnell nichts.
Ja, ist korrekt, aber das liegt am Geschäftsmodell. Also sehr langfristige Verträge, auch irgendwie eine starke Trennung zwischen Vertrieb und den Zentralen. Also ich meine, jeder große Versicherer hat seinen Innendienst, seine Zentralen, aber am Ende findet die Musik beim Vertrieb statt und da finden immer noch über 90% ganz klassisch mit dem Makler und Vertreter statt, der rumfährt, der auch ein ganz bestimmtes Profil ist. Ich meine, die meisten, also wirklich 98% Männer, Durchschnittsalter kurz vor der Rente. Also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Branche, die sich nicht wirklich verändert hat. Und umso komplizierter ist es natürlich, quasi die verkrusteten Strukturen aufzuräumen. Und dafür muss man mit einer Sache anfangen, das haben wir auch getan, nämlich eine eigene Technologieplattform bauen. Denn selbst wenn du versuchst, dich an diesem Softwaremarkt, den es im Versicherungsbereich gibt, zu bedienen, sind es alles Systeme, die für traditionelle Versicherer gebaut sind, aber nicht für eine moderne Tech-Company, die mit Microservices und so weiter und so fort arbeitet. Das heißt, wir mussten das Ganze selbst bauen. Deshalb ist es, glaube ich, deshalb gibt es da nicht so viele Companies, deshalb dauert es lang und deshalb braucht man auch viel Kapital.
Du hast schon gesagt, dass so das hohe Durchschnittsalter und so, und dass das alles noch sehr traditionell ist von der Akquise auch. Versucht ihr da auch noch die älteren Kunden für euch zu gewinnen oder sagt ihr direkt, nee, lassen wir mal, wir gehen nur bis, keine Ahnung, Mitte 20 oder 30 oder so und den Rest lassen wir mal davon ziehen?
Ja, ist ein guter Punkt. Also wir denken erstmal nicht in Alter, ne, weil wir denken eher in Nutzerverhalten. Und natürlich ist es so, dass Menschen, die gerne Dinge auf dem Smartphone erledigen, in der Tendenz jünger sind. Aber es gibt auch eine große Community an Menschen, die älter oder in Rente sind, die auch gerne Dinge sehr einfach digital und auf dem Smartphone erledigen. Und die schließen wir natürlich mit ein. Trotzdem hat sich so durch unser Angebot und wie wir uns präsentieren, wir duzen Kunden und all so Sachen, sich natürlich ergeben, dass die Mehrheit mit Abstand unserer Kunden so Mitte, Ende 20 ist. Und es passt auch ganz gut mit der Mission zusammen, die wir haben, nämlich jungen Kunden, wir nennen die Millennials, ja, aber auch durchaus die Gen Z, also die Generation, die jetzt danach kommt, einfach einen Zugang zu geben, wie ich mich überhaupt erstmals mit dem Thema Versicherung auseinandersetze. Und das ist, das funktioniert in der Generation zu großen Teilen überhaupt nicht mehr über dieses, meine Eltern empfehlen mir einen Makler und da laufe ich ins Büro und schließe auf Papier so eine Haftpflichtversicherung ab. Das passiert einfach nicht mehr. Und diese Lücke, die traditionelle Versicherung Versicherer, muss man einfach so sagen, verpennt haben, die füllen wir und ein paar andere Startups.
Jetzt stelle ich mir eine Plattform relativ schwierig vor. Bei E-Commerce wie Amazon ist das, sag ich mal, einfach. Da werden Produkte verkauft und die sind vergleichbar. Aber bei euch stelle ich mir echt schwierig vor, eine Plattform aufzubauen, weil, was kann ich sagen, eine Kfz-Versicherung, kommt es auf Auto an, wo ich wohne und was nicht alles, wie viel PS ich habe und was das Ding verbraucht oder CO2. Das sind ja fast nicht vergleichbare Produkte. Ne? Wie kann sich da eine Plattform begründen oder da machen?
Ja, es ist so, dass, und das siehst du auch wirklich bei all diesen jungen Firmen, die eine Versicherung gründen, man fängt erstmal mit einem Produkt an und einem Bereich. Ja, das kann eine Haftpflicht sein, so war es bei uns, weil wir gesagt haben, die Privathaftpflicht ist ein sehr beliebtes Einsteigerprodukt bei Versicherungen. Viele fangen nur mit einer Kfz-Versicherung an und machen dann auch nur Kfz. Und die Dritten machen nur Hausratversicherung. Also man muss sich schon so ein bisschen spezialisieren. Wir sind jetzt gefühlt, da wir schon eine Weile am Markt sind, einen Schritt weiter und haben jetzt ein paar Versicherungen im Sachversicherungsbereich im Angebot. Also eine Haftpflicht, eine Hausrat, eine Rechtsschutz und eine Kfz. Die Kfz ist jetzt gerade vor ein paar Wochen dazugekommen und wir sind ein paar Jahre am Markt. Also das zeigt schon, wie mühsam es ist, alle Prozesse, die auch hinten dran sind, nämlich ein Kfz-Schaden mit dem Auto ist ja ein ganz anderer Schaden als einem Haus, ja, mit einem Hausratschaden. Und das musst du hinten dran alles komplett abbilden, auch mit all den Regulierungsservices, die dahinter stehen. Also musst du da jetzt einen Gutachter rausschicken oder nicht. Und dadurch geht einfach die Entwicklung sehr, sehr langsam. Wir haben aber das klare Ziel, uns Stück für Stück, wie all die Großen, die man, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die Großen, die man kennt, in Deutschland und Europa zu einem Vollversicherer zu entwickeln. Sprich, wir wollen wirklich, dass man alle Risiken von der Hausratversicherung über die Lebensversicherung und die Krankenversicherung aus einer Hand bei uns bekommt. Das ist aber ein Weg dahin. Also es geht nicht von heute auf morgen.
Bei euch ist ja dann tatsächlich ganz praktisch auch für euch, dass ihr quasi auf dem Smartphone eurer Kunden wohnt. Was wisst ihr denn dann alles über euren Kunden, gerade Kfz? Da gibt es ja auch dieses, keine Ahnung, wie heißt das, Telematik? Klar, das läuft dann übers Auto, aber man kann ja auch anders schauen, wie verhält sich jemand, wie risikofreudig ist er, keine Ahnung. Ist das was, wo ihr auch dann das euch zunutze macht? Natürlich dann im Sinne von, der Kunde weiß das, oder ist das gar nicht der Fall?
Ja, da sprichst du für mich eigentlich den größten Paradigmuswechsel an. Paradigmenwechsel an, den es in der Branche gibt, so, sorry für den Versprecher, und zwar, dass Versicherer heute eigentlich eine relativ kleine Datenmenge haben. Also bei einer Hausratversicherung frage ich nach deiner Adresse und weiß, wer du bist, oder gibt dir zumindest einen Preis und schätze dich als Risiko ein. Was wir machen, ist, wir digitalisieren die gesamte, ich nenne es immer Customer Journey. Also alles, was ein Kunde macht, können wir irgendwo messen und tracken. Das passiert nämlich digital. Da ist kein Papier dazwischen, da ist kein Vertreter-Makler-Gespräch dazwischen. Das ist quasi alles messbar. Und ohne jetzt besonders viele Daten beim Kunden abzufragen. Also wir fragen dich jetzt nicht, gib uns hier die Freigabe aller deiner Kontakten, GPS-Daten und so weiter. Also sowas machen wir bewusst nicht, weil wir erstmal Vertrauen aufbauen wollen, bevor wir dann vielleicht Produkte entwickeln, die auch sowas tun. Aber trotzdem kriegen wir im Hintergrund natürlich extrem viele Nutzungsdaten, die wir anonymisiert sehr gut nutzen können, um zu verstehen, welche Verhaltensweisen allein schon in der Nutzung der App führen irgendwie zu welchen, wir nennen es immer Risikoprofilen. Ja? Also wie können wir quasi aus dem, wann du eine Versicherung abschließt, ob du die App nachts oder tagsüber nutzt, ob du ein iPhone oder ein Android-Gerät hast, ob du mal einen Schaden meldest, und zwar wie lang nach dem Abschluss du den Schaden meldest, ob du vielleicht deine Versicherung in Berlin abgeschlossen hast, aber den Schaden in München meldest. Ja, also Kleinigkeiten geben uns schon, wenn man das mal auf hunderttausende Transaktionen und Kunden anschaut, ein ziemlich gutes Bild, wie wir zusätzliche neue Datenquellen wirklich gut nutzen können, um Versicherungen viel mehr zu personalisieren, um sie billiger und schneller zu machen. Und das ist ja ein Riesenunterschied zu einem normalen großen Versicherer, der all diese Daten einfach gar nicht erst erheben kann. Und ich glaube, das ist die Grundlage, die gerade geschaffen wird, um Versicherungen schon sehr grundlegend zu verändern.
Kriegt dann der Kunde mit einem Apple-Handy eine teure Versicherung als der mit einem billigen Android?
Ja, das kann man so nicht pauschalisieren. Das Lustige ist ja,
das wäre möglich, oder?
Das Lustige ist ja immer, man hat so Vermutungen und Hypothesen aus allen möglichen Gründen und letztlich ist uns das egal, denn wir gucken einfach nur auf die Daten, ja, und lassen die Maschine entscheiden, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und die Idee ist natürlich auch, Versicherungsbetrug vor allem aus diesem System rauszuholen, weil du hast halt heute immer noch 20% oder sogar mehr aller Kosten, du als Kunde auch trägst, nur weil 2% der Kunden sich extrem unfair verhalten und die Versicherung betrügen. Wenn du es schaffst, die zu detektieren, und das schaffen Versicherer heute ganz schlecht, dann hast du eigentlich für 98% der Kunden was Gutes getan.
Also bei euch entscheidet eine Maschine, habe ich das jetzt richtig verstanden, kein Mensch mehr, sondern eine Maschine, welches Angebot der Kunde jetzt bekommt?
Zu großen Teilen ja, auch im Schadensfall zum Teil schon, weil es viel objektiver ist. Ansonsten hast du natürlich immer eine subjektive, also wenn da irgendwie ein Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter ist, die entscheiden muss, und ja, dann hast du immer irgendwie eine Subjektivität drin, und vor allem ist es sehr, sehr langsam und kostspielig, wenn immer eine Person, also was mich so erschrocken hat, ist, jede Transaktion, egal ob du deine Adresse ändern willst oder ob du jetzt die Summe deiner Versicherung erhöhen willst oder ob du kündigen willst oder irgendwas, geht durch eine menschliche Hand. Also da sitzen wirklich Tausende, Zehntausende Menschen im Außen- und Innendienst, die sich um all diese kleinen Transaktionen kümmern. Und das macht natürlich Versicherungen auch teuer, ja? Und vor allem langsam. Du wartest halt sehr lange auf deine Sachen.
Aber wenn bei euch das System zum Großteil entscheidet, wie schafft ihr das, dass das auch ein System kann ja subjektiv sein. Wenn wir jetzt an künstliche Intelligenz denken, wenn die falsch trainiert wird, kann die auch diskriminieren, weil sie die falschen Daten bekommen hat oder nur einseitig gefüttert wurde. Wie habt ihr da einfach einen allgemeinen Katalog, auf das da zurückgegriffen wird, oder wie schafft ihr das, dass das dann fair ist?
Ja, genau. Das wird natürlich ausgeschlossen. Also das passiert genau nicht, wenn du die Maschine quasi trainierst und ihr moralische, religiöse, Geschlechter und so weiter Regeln vorgibst und sagst, nach all diesen Kriterien, oder Name ist auch ein gutes Beispiel, teilweise auch Wohnort bei manchen Versicherungen, danach nicht zu diskriminieren, was wir natürlich tun, sonst hast du natürlich irgendwie, das darfst du zum Teil auch gar nicht, ne, gesetzlich gesehen, weil man ja eben so stark reguliert ist. Und all diese Regeln werden natürlich mitgegeben. Ich glaube, das machen alle guten AIs im Übrigen, auch bei großen Konzernen, die eben nach all diesen Kriterien eben nicht diskriminieren von vornherein und diese Daten einfach nicht nutzen.
Ja, auch bei Microsoft gab es da mal Probleme, glaube ich. Aber das ist ja, aus sowas lernt man ja, im Zweifel.
Wie siehst du das? Ich meine, die großen Versicherungen, wenn ich jetzt mal Allianz nehme, da weiß ich das, die haben ja vor ein paar Jahren doch reagiert auf die veränderten Marktbedingungen. Ja? Also da gab es ja dann, da wird es ja dann für euch vielleicht auch schwierig, wenn die dann anfangen so, ich biete dir eine Hausratsversicherung und wenn du Probleme hast, schicke ich dir gleich den Handwerker, das ist alles inklusive. Und beim Auto, wenn du in die Werkstatt fährst, da brauchst du gar nicht groß, ne? Das kriegst du alles quasi von uns mit. Die organisieren hier quasi schon den Schaden, die Regulierung des Schadens mit. Da kann man ja kaum noch mithalten als kleines Insurtech, oder?
Stimmt und auch nicht ganz, weil auch Versicherer, auch große Versicherer greifen natürlich auf Dienstleister zurück, die sich spezialisiert haben, jetzt irgendwie den Werkstattdienst aufzubauen. Das baut in dem Beispiel eine Allianz auch nicht alles selbst auf. Da gibt es durchaus ein paar Versicherer, die auch solche Service-Netzwerke selbst aufgebaut haben, gerade im Kfz-Bereich. Die sind aber auch so kostspielig, dass sie, um die auszulasten, die auch anderen Versicherern zur Verfügung stellen müssen, sonst kriegen die nicht ausgelastet. Insofern bedienen wir uns natürlich auch solchen Service-Dienstleistungen. Und natürlich haben die großen Versicherer in Sachen Service und Nutzerfreundlichkeit in irgendeiner Form reagiert. Aber im Kern ist es für sie, sind zwei Sachen sehr, sehr schwierig. Das eine ist die Abhängigkeit vom stationären Vertrieb. Das heißt, der Makler und Vertreter bestimmt heute eigentlich noch, wie der Versicherer sich zu verhalten hat. Weil wenn die von heute auf morgen plötzlich alle zum Nachbarversicherer gehen, dann ist es ein Riesenproblem, dann bricht das Geschäft zu 90% plus ein. Das ist das eine. Das zweite ist die Technologie im laufenden Betrieb mit Milliarden an Beständen, die da sitzen haben, die seit Jahrzehnten drin sind, zu migrieren und da was Neues zu bauen, ist ungleich schwieriger, kostspieliger und langfristiger, als was wir machen, auf der grünen Wiese so ein System aufzubauen. Und deshalb gar keine Frage, die haben das gemerkt, die sind dran. Aber so richtig Druck haben sie ja trotzdem nicht, denn die Aktienkurse sehen alle noch gut aus, die Gewinne kommen rein. Die Generation der Kunden, die diese Konzerne groß gemacht haben, man sagt ja immer, die Kunden sind ungefähr so alt wie der Vertrieb im Durchschnitt ist, die leben ja auch noch ein paar Jahrzehnte und zahlen fleißig ihre Beiträge. Also der Pain ist einfach nicht stark genug und deshalb geht's langsam, aber natürlich wurde reagiert und Dinge wurden erkannt und deshalb investieren ja auch viele große Versicherungskonzerne auch in solche Startups.
Du hast gerade schon das Wort Abhängigkeit genannt. Was ich gelesen habe, das kannst du natürlich jetzt auch korrigieren, ist, dass ihr eine große Abhängigkeit haben sollt noch von so Portalen wie Check24 zum Beispiel, ne? Weil ihr euch da natürlich so Vergleichsportale, wo man nach Versicherungen sucht und das ist ja auch nicht ganz günstig, Marketingkosten, bla bla bla. Ist das was sich echt dann nur über lange Zeit dann irgendwann mal rentiert? Also seid ihr da noch sehr abhängig?
Also würde ich so nicht bezeichnen, weil natürlich nutzen wir die. Es war auch der Gründer von Check24, war mein erster Business Angel und Investor. Da haben wir irgendwie ein sehr gutes Verhältnis zu. Die sind ein ganz wichtiger, in ganz vielen europäischen Märkten hast du große Vergleichsportale. Es ist gut, dass es die gibt. Die führen dazu, dass es irgendwie eine Transparenz im Markt gibt. Da sind wir auch dabei. Ja, das ist ein Kanal von vielen, vor allem auch mit irgendwie einem Produkt ganz besonders stark. Einfach weil es, glaube ich, auch wichtig ist, gerade für neuen Player, um Vertrauen zu schaffen, sich dort auch mal auf der Bühne zu präsentieren. Wir haben dahinter aber einen Ansatz, bei dem wir es gar nicht glauben, abhängig von irgendwelchen Portalen zu sein, weil 100% unserer Kunden die App nutzen, unsere App nutzen. Also wir sind wirklich ein Mobile-First-Versicherer. Das gibt's fast gar nicht auf der Welt. Also es gibt ein paar digitale und ein paar Direktversicherer. Aber ein Versicherer, der konsequent aufs Handy und auf App setzt, gibt's ganz selten. Das heißt, bei uns kannst du die Versicherung wirklich auch nur nutzen, bedienen, irgendwas ändern, hast deine Verträge da drin, wenn du es auf der App nutzt. Und das führt aber zu einem riesen Vorteil. Wir sind viel näher an unseren Kunden dran, weil du hast einfach so eine App, eher mal geöffnet, als sich in irgendeiner Webseite mal einzuloggen. Das vergisst du sowieso. Und deshalb haben wir mit unseren Kunden jedes Jahr 20, 30 mal mehr Touchpoints als jeder andere Player in der Branche. Also wir haben viel öfter Kontakt, auch wenn es eine kleine Push-Message ist oder sowas. Und das ist ein Vorteil, der uns sehr, sehr unabhängig macht, weil wir eben direkt mit unseren Kunden in Kontakt sind und dieses Verhältnis aufbauen, was hoffentlich 20, 30, 40 Jahre dauert. Insofern, ja, es ist ein Vertriebskanal. Da sind sicherlich auch ein paar Player richtig abhängig von. Aber mit unserem Modell, was wir haben, was wirklich auf dieses Customer Relationship abzielt und dem Mobile-Ansatz, machen wir uns da, glaube ich, sehr, sehr irgendwie langfristig sehr, sehr unabhängig von.
Wie lange dauern denn noch, also was ich mir ja wünschen würde, nicht nur, dass das einfacher wird, wenn ich jetzt so an N26 schaue, wie die den Bankenmarkt aufgemischt haben, auch neuartig das rangehen, dass ich mir vorstellen könnte, ich könnte tageweise eine Kfz-Versicherung abschließen oder ach, was auch immer, ja, eine Krankenversicherung heute so, morgen so oder. Also viel einfache Produkte, die auf die Bedürfnisse vieler Leute zugeschnitten sind, die nicht jeden Tag eine Kfz-Versicherung brauchen, von mir aus. Ja, wenn das ginge irgendwann, klar, hängen da viele andere Sachen noch dran, aber diese Änderung, wahrscheinlich ist natürlich auch die Ämter und der Staat mit Schuld, also die Vorschriften, da ist ja viel am Markt. Aber gibt es denn da irgendwo mal Richtung, dass sich da was ändert?
Kannst du bei uns. Also bei uns kannst du nämlich eins, du kannst jeden Tag deine Versicherung einschalten, egal welche, und sie wieder am nächsten Tag abschalten. Machen gar nicht so viele Kunden, haben wir gemerkt. Deshalb verkaufen wir das jetzt auch nicht so als das super Feature, was wir haben. Ich finde N26 auch ein gutes Beispiel, denn das, was in der Bankenbranche ja schon fast selbstverständlicher ist, findet also, dass auch jede Bank irgendwie so eine App hat, ja, auf der du Mobile Banking machen kannst, ist in der Versicherungsbranche ja noch gar nicht so gegeben und gelernt. Das ist eigentlich eine ganz gute Parallele, um zu sehen, wie weit wir eigentlich hinten dran sind. Aber bei GetSafe kannst du eben genau das. Das hat mit dem Regulator und dem Gesetz gar nicht so viel zu tun, außer vielleicht in der Lebensversicherungsbranche. Das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Aber ansonsten Da wir diese ganze Komplexität des Papiervertrages, der rausgeschickt wird und so weiter und so fort gar nicht drin haben und diese Komplexität über einen Vertrieb, der extern rumfährt und diese Daten dann irgendwie wieder ins System spielen muss, kannst du bei uns in der Tat extrem flexibel die Verträge zusammenbauen, wie du willst, über so Komponenten. Wir nennen das auch Extensions in der App. Also das machen Kunden auch ganz häufig bei uns. Die passen ihre Verträge sehr modular und flexibel zu jeder Zeit ihrem Leben an. Also gestern habe ich noch allein gewohnt, morgen mit meinem Partner oder meiner Partnerin, dann kaufe ich mir einen Hund, dann habe ich noch eine Drohne gekauft, alles Themen, die ich irgendwo versichern muss und dann kriege ich nächstes Jahr ein Kind und bin in einer größeren Wohnung. All das kannst du in zwei Klicks, es ist in Realtime aktualisiert, bei GetSafe in der App einfach machen, ja, und das ist, sowas gibt es nicht ansatzweise bei traditionellen Versicherern. Und es geht genau in diese Richtung. Und unser Wunsch ist natürlich irgendwann der Autopilot. So ein bisschen wie bei Tesla. Heute fährst du den noch selbst. Aber irgendwann ist der Algorithmus schlauer als du selbst und auch objektiver und schneller und günstiger als jeder Berater. Und erkennt ganz gut, welchen Schutz zu welchem Zeitpunkt brauchst, um bis zu einer meinetwegen monatlich festgelegten Summe, die du ausgeben willst, für Schutz für dich und deine Familie, dann optimal abgesichert zu sein. Und das auch durchaus garantiert von uns. Ja? Wenn wir sagen können, wir garantieren dir, dass du in deiner Lebenssituation in dem Budget, was du dir monatlich jetzt fürs Thema Sicherheit vorgenommen hast, perfekt abgesichert bist. Wir justieren diesen Schutz aber immer wieder. Da denke ich jetzt, das ist ein 5-Jahre-Plus-Plan, aber da müssen wir eigentlich hinkommen, weil ich will mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen.
Ihr sitzt in Heidelberg, habe ich schon gesagt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sofort auf dem Zettel gehabt, wenn es so um, keine Ahnung, Hochtechnologie geht. Oder liege ich da falsch? Habe ich da eine falsche Assoziation?
Es ist schon richtig, dass hier wenig Tech-Startups sind. Trotzdem muss man einfach auch sehen, dass gute Tech-Unis, ich selbst war jetzt an der TU Darmstadt, das KIT, Aachen, die Uni Mannheim ist eine gute BWL-Uni. Also da gibt es viele gute Tech-Unis. Du hast natürlich sehr viel Industrie, du hast die SAP als europäischen größten Softwarekonzern in Heidelberg. Also es ist schon extrem viel Talent da in der Region, aber noch wenig Startup. Ja. Und deshalb sind wir hier geblieben, weil wir uns gesagt haben, sicherlich ein bisschen Arbeit, Leute hier für das Thema Startup zu begeistern. Das ist in Berlin eine ganz andere Geschichte. Aber dafür hast du einfach viel, viel, viel mehr smarte Leute, die du auch bekommst, die du auch, sag ich mal, bezahlen kannst. Es ist in anderen großen Startup-Städten ja mittlerweile völlig verrückt. Da sind die großen Player aus den USA drin und fegen quasi den Markt leer. Das höre ich auch von allen Kolleginnen und Kollegen aus Berlin oder London oder so. Und daher hat sich das für uns heute schon ausgezahlt. Wir haben sehr wenig Fluktuation und so in der Firma. Aber es hat dafür andere Nachteile, ne? Also das ist weniger Community im Startup-Bereich, die wir uns aber dann eben kompensieren, indem wir sehr gute Venture Capital Fonds drin haben, die auch in Berlin und München und Paris und so sitzen und uns dann irgendwie diesen Community Zugang geben. Also insofern ist es in der Tat was Besonderes, aber es hat sich für uns aus vielerlei Hinsicht auch gelohnt, den Schritt zu gehen.
Ihr findet da auch immer gute Leute noch, die auch, sag ich mal, wenn die Versicherung hören, dann auch zu euch kommen?
Ja, absolut.
Wenn es Programmierer und so weiter, na, ihr braucht ja auch ein paar Spezialisten.
Ja, total. Aber ich glaube, man kann Versicherungen aus zwei Brillen sehen. Ja? Einmal aus dieser verstaubten, das ist ein Produkt, was mich nervt und die veräppeln mich eh Brille. Die müssen wir aufräumen. Es ist schade, dass Versicherungen so ein Image bekommen haben. Aber es ist nicht das Konzept Versicherung, was dieses Image hat, weil das Konzept Versicherung, alle zahlen in einen Topf und dann zahlt man sich was aus. Wenn es einem schlecht geht, ist ja per se gut. Das hat die Branche halt schlecht gemacht. Aber wenn man es mal aus einer Daten- und Technologiebrille sieht, dann ist ja das Versicherungsprodukt das eins der datengetriebensten Produkte, die es überhaupt gibt. Denn am Ende gibst du als Kunde Daten an. Auf der Basis kriegst du einen Preis, der kalkuliert wird, weil irgendwie dein Risiko abgeschätzt wird. Und danach hast du einen Schaden und gibst wieder Daten an. Und auf der Basis wird entschieden, ob dieser Schaden gezahlt wird. Also es ist ein komplett virtuelles, extrem datengetriebenes Produkt, bei dem natürlich gerade für Leute aus dem Tech- oder Data-Bereich, wenn du es denen mal erklärst, was da möglich ist, bei uns die Augen aufgehen, weil sie da wirklich, wirklich viel verändern können und eine riesen Plattform haben, auf der sie sich austoben können. Natürlich immer im Rahmen der Regulatorik. Ja, das ist natürlich schon noch ein, das klingt jetzt negativ, aber irgendwie ein Gegner, den wir haben, denn die Regulatorik ist teilweise auch noch gar nicht ausgelegt, darauf zu sagen, wir nutzen jetzt nicht deine Adresse als Datenpunkt, sondern wir haben hier 150 Datenpunkte, die wir gern kombinieren würden, um daraus deinen Preis zu berechnen. Ja, das ist teilweise noch nicht so richtig möglich, aber dafür in der Funktion sehen wir uns halt auch da den Markt ein bisschen zu bahnen.
Weil du gerade schon gesagt hast, Markt leergefegt, also gibt es da wirklich so einen Kampf um die Talente im Sinne von, dass die Startups, wo vielleicht Investoren aus den USA oder so da sind, da deutlich mehr zahlen können und dann euch die Leute wegschnappen? Oder muss man auch mehr zahlen, weil Startup einfach risikoreicher ist? Oder weil ich hätte jetzt so auf den ersten erstmal nicht so vermutet, dass man jetzt, sag ich mal, wer weiß, wie verdient beim Startup. Also erstmal, dass man auch fürs Gefühl kommt und so.
Ja,
keine Ahnung.
Naja, das glaube ich halt nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Vorurteil, den es vielleicht auch in Deutschland oder in Europa noch gibt. Was teilweise ist beim Startup, du kriegst natürlich, ich glaube, jeder, der beim Startup einsteigt oder sehr viele, kriegen halt auch Anteile am Unternehmen und sind dann Mitunternehmerinnen und Unternehmer und gehen auch in gewisser Weise mit ins Risiko und haben auch die Verantwortung, dieses Startup groß zu machen. Und dann profitieren sie aber 10-fach oder 100-fach, wenn es einen Exit gibt oder einen Börsengang und uns gut läuft. Das ist schon anders. Ansonsten sind die Gehälter, da kann ich für uns sprechen, aber auch für viele andere renommierte Startups, ab einer bestimmten Größe, jetzt nicht bei 3 Leuten, aber ab einer bestimmten Größe wirklich marktgerecht und fair mit diesem Top-up der Anteile, die glaube ich einen echten Hebel sind. Und ansonsten war das, was ich gemeint habe, vor allem auch auf Berlin bezogen. Also in Berlin höre ich halt echt, dass richtig hohe Preise gezahlt werden, du trotzdem irgendwie deine Top-Entwickler ein halbes Jahr hältst und dann kriegen sie das nächste Angebot und gehen halt zum nächsten Player, überspitzt gesagt. Und das haben wir eben hier, die Situation haben wir ja nicht. Viele kommen hier aus der Uni oder aus einem traditionelleren Konzern zu uns und freuen sich extrem über das, was wir auch irgendwie an Kultur und an Möglichkeiten ihnen geben. Und da haben wir einen stärkeren Differenziator als jetzt die Berliner Startups unter sich.
Wenn ich das jetzt so höre, steht hier gar nicht eurer Entwicklung so viel im Weg, außer ja die Komplexität des Gewerbes so oder so. Ne? Also das kann man ja nicht abschalten einfach so. Oder sehe ich das falsch? Habe ich das falsch verstanden? Wenn ich anders fragen würde, was sollte sich denn ändern noch, damit ihr noch mehr durchgreifen könnt in den Markt?
Das ist schon richtig gesagt. Also wir haben uns auf einen Marathon eingestellt, als wir eingestiegen sind in das Thema. Aber wir haben uns auch gesagt, es lohnt sich, hier sich auf einen Marathon einzustellen, weil du kannst ja, wie gesagt, mit den ersten Kunden, ja, die ersten 100.000 Kunden, die wir akquiriert haben, die können wir über, wenn wir einen guten Job machen, die nächsten 30, 40 Jahre mit einem guten Service happy machen. Und deshalb lohnt sich das, glaube ich, auch länger dran zu sein. Du siehst bei allen Startups in diesem Bereich, dass es lange dauert, eine gewisse Größe aufzubauen, auch weil der Benchmark die großen Versicherer sind. Die gibt es ja teilweise seit 50, 100 oder noch mehr Jahren. Die hatten viel Zeit, sich ihre milliardenschweren Bücher und Bestände aufzubauen. Insofern sind die Wachstumsgeschwindigkeiten von uns jetzt schon schnell, aber man vergisst immer wieder, wie lange es diese Versicherer schon gibt. Also der Benchmark ist halt groß. Und ja, es ist eine Mischung aus Regulatorik, klar, Talente fürs Thema Versicherung zu begeistern, Kapital und zuletzt eben auch die Natur des Geschäftsmodells Versicherung. Das ist kein ganz schnelles Boomgeschäft, sondern auch jeder Kunde, der zu uns kommt, ja, wir sagen, wir gehen bewusst auch auf eben teilweise jüngere Kunden mit einem Haftpflichtprodukt, aber wir sehen, dass unsere Kunden jeden Monat ein bisschen mehr bei uns für Versicherung ausgeben. Und das ist ein extrem schöner organischer Effekt, den du in anderen Branchen eben nicht hast. Sprich, jemand, der heute 25 ist, hat im besten Fall mit 35 bei uns all seine Themen abgesichert und das alles bequem, quasi konsistent in einer App von einem Anbieter mit gutem Service, mit allen Dokumenten an einem Ort. Ist also für beide Seiten ein Win-Win-Vorteil. Wir lernen dich als Kunde ja auch immer besser kennen über die Zeit. Aber das ist ein natürlicher Prozess. Du kaufst eben nicht all deine Versicherungen an Tag 1 mit 25, wenn du in deinen ersten Job startest, sondern über die Zeit, während sich dein Leben entwickelt. Und so ein klassischer Wert ist eigentlich, dass es sich so ab 40 stabilisiert. Ab 40 haben die meisten Menschen eine Familie gegründet, vielleicht ein Haus oder eine Wohnung gekauft, ein Auto und da eine Lebensversicherung schon abgeschlossen und da stabilisieren sich quasi die Versicherungsausgaben pro Haushalt, aber bis dahin wachsen sie ganz klar und wir sind mitten in dieser Wachstum oder eigentlich eher am Anfang von dieser Wachstumsphase.
Wenn du dem Ganzen jetzt eine Note geben müsstest, in Deutschland, also auf Deutschland bezogen, so in Schulcheck.
Genau, wie wir da drauf aufgestellt sind.
Schulnoten.
1 bis 6.
Super. Also sehr gut. Ich würde sagen, wir sind nahe einer 1. Warum? Weil aus zwei Gründen. Zum einen haben wir eine extrem hohe Versicherungstradition. Der größte Versicherer der Welt kommt aus Deutschland. Der zweitgrößte knapp gefolgt aus Frankreich. Der drittgrößte aus Italien. Der Welt. Ja? Das sind nicht die Chinesen, nicht die Amerikaner. Das heißt, wir haben eine starke Tradition. Es geht um Daten und Vertrauen. Und die großen Companies in dem Bereich haben alle den Anspruch, eine internationale Firma und Plattform aufzubauen. Das sieht man ja dann im N26, die es vielleicht im Fintech-Bereich schon ein bisschen vormachen. Und ich glaube, dass wir europäischen oder deutschen Companies hier dieses Thema Daten und Vertrauen, was bei Versicherungen sehr wichtig ist, besser spielen können als ein chinesisches oder amerikanisches Startup. Da sehe ich einen großen Vorteil. Und drittens haben wir hier einen sehr entwickelten Versicherungsmarkt. Also es gibt hier Direktversicherer, Vergleichsportale. Wir sind hier weit entwickelt in Deutschland. Also wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es sehr wahrscheinlich auch in anderen Märkten. Und ich weiß nicht, ob das überraschend kommt für euch, aber ich würde ihm eine sehr gute Note geben. Und deshalb gibt es hier auch einige starke InsurTechs in Deutschland. Ist ja auch der stärkste InsurTech-Markt in Europa. Die USA sind natürlich immer besser gefundet und auch sehr stark. Aber da stehen wir schon ganz gut da.
Nicht schlecht.
Unsere erste Eins, glaube ich.
Ja. Christian Wiens, danke schön.
Ja, danke schön.
Danke euch.
Audio Now.